Ja, es ist schon wieder ziemlich lange her. Wir haben überlegt auf der Fahrt hierher, wann das war. Was war wohl am 16. Juni? Ja, schön, dass ich wieder hier sein kann. Und ich habe rausgesucht einen Text aus dem ersten Kapitel der Offenbarung. Ja, die Offenbarung fängt ein bisschen anders an als alle anderen Briefe. Bei den anderen Briefen, ich habe nochmal nachgeguckt, da steht als allererstes der Name des Schreibers. Das ist hier ganz anders. Wir wissen, Johannes ist der Schreiber. Da steht in Vers 9, ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse an der Bedrängnis und am Reich und an der Geduld in Jesus. Also Johannes, der Apostel, der Jünger Jesu, ist der Autor, aber hat sich irgendwie ja, seinen Namen nicht am Anfang des Briefes gestellt, sondern er erwähnt es hinterher so beiläufig. Es ist ihm wichtig zu sagen, dass dies die Offenbarung Jesu Christi ist. Das ist viel wichtiger. Aber wir wollen zunächst erstmal über Johannes kurz reden. Johannes, der Jünger Jesu und der Apostel. Er beschreibt sich so: Euer Bruder und Mitgenosse an der Bedrängnis und am Reich und an der Geduld in Jesus war auf der Insel, die Patmos heißt, um des Wortes Gottes willen und des Zeugnisses von Jesus. Also, er beschreibt sich als Bruder derjenigen, die er anredet. Das ist eigentlich ein sehr bescheidener, eine bescheidene Bezeichnung. Paulus sagt oft, ich bin der Apostel. Ich bin ein Apostel Jesu Christi, ein Gesandter Jesu Christi. Und es war auch wichtig, denn manche haben so die Autorität des Paulus angezweifelt. Johannes sieht sich zunächst einmal als Bruder und als Mitgenosse in der Bedrängnis. Und wir wissen ja, dass Johannes ziemlich lange gelebt hat und er musste auch einiges erdulden. Er ist umhergezogen, hat von dem Herrn Jesus weitergesagt, hat dem Herrn Jesus gedient und irgendwann ist er auch verhaftet worden und zum Schluss, weil er so alt war, vielleicht aus Mitleid mit dem alten Mann, haben sie ihn weggesperrt nach Patmos auf eine einsame Insel und da war er ab vom Geschehen, weg und er hat auch viel Bedrängnis dabei erlitten in seinem Leben. Vielleicht war er schon über 80 und er war bedrängt. Die Gemeinde Jesu, die war ja immer in der Verfolgung ab einem gewissen Zeitpunkt. Und er ist der Mitgenosse. Er hat das genauso erlebt wie die anderen Christen auch, die Bedrängnis, die Verfolgung. Und er ist auch Mitgenosse in der Geduld Jesu Christi. Der Jesus hat Geduld. Er hat Geduld mit uns und manchmal müssen wir auch ganz viel Geduld aufbringen. Wir beten teilweise um Sachen und es fordert unsere Geduld und unsere Beständigkeit, dran zu bleiben im Gebet. Und das war auch bei Johannes so. Er hat sicherlich viel gebetet für die Christen und er hat aber die Geduld bekommen von dem Herrn Jesus. Wir leben in einer Zeit, in der es immer schneller gehen. Wir sind auf der Autobahn hergefahren und fuhren so 140 und 150 und immer noch gab es Autos, die uns, also schwuppdig waren die vorbei. Also wenn man gestanden hat, denkt man so, mit 40 rauscht das Auto vorbei. Also wir haben so wenig Zeit. Und immer wieder gucken wir auf die Uhr dann muss es immer schnell weitergeben, dies noch und das noch erledigen und dann noch kurz eine Message schreiben, eine Nachricht zwischendurch, das erledigen wir alles und das, ja, wir haben Zeit. Wir haben keine Zeit, aber der Herr Jesus, er gibt, er schenkt Geduld. Und wie gesagt, er ist auf der Insel Patmos in der Verbannung. Und dann steht da, um des Wortes Gottes willen. Das ist doch komisch, nicht? Wir beten im Vater unser, dein Wille geschehe, der Wille Gottes geschehe. Aber um Gottes Willen ist der in der Verbannung. Um Gottes Willen ist der in der Verbannung und erlebt so viel Verfolgung. Passt das zusammen? Manchmal können wir das nicht zueinander bringen, dass Christen Bedrängnis haben. Und genau, wir waren in einem Missionswerk, die kümmern sich um verfolgte Christen und da liest man so viel, wie es den Christen schlecht geht, aber um Gottes Willen. Sie zeigen, dass sie würdig sind der Errettung. Die Verfolgten zeigen, dass sie würdig sind der Errettung. Der Herr Jesus hat für uns gelitten und es gibt auch Leute, die um Gottes Willen, um Jesu Willen leiden. Und um des Zeugnisses Jesu Willen, um des Zeugnisses Jesu Willen leiden. Weil sie das Wort von Jesu Erlösung weitergesagt haben, werden sie verfolgt. Genauso war das hier auch bei Johannes. Wir hier in Deutschland kommen noch sehr glimpflich weg. Manchmal werden wir so ein bisschen komisch angeguckt. Aber dass wir körperlich leiden müssen, das ist nicht so. Eigentlich ist das nicht so. Da kommen wir glimpflich weg. Johannes hatte das. Und das sagt er auch, weil er gewiss auch an Leute schreibt, die diese Verfolgung auch erdulden, die auch um Jesu Willen Nachteile und Schmerzen erleiden müssen. Also Johannes ist jemand, der mittendrin ist im Leben der Christen. Der versteht die. Und das ist wichtig, dass er das so sagt. Er sieht sich selber nicht als etwas Besonderes. In seiner Zeit war er etwas Besonderes, weil er noch einer der letzten Zeugen war, die den Herrn Jesus auf der Erde gesehen haben. Und das ist anerkannt worden. Und wenn das anerkannt ist, dann brauche ich nicht das noch extra raushängen lassen. Und das macht Johannes auch nicht. Ein ganz bescheidener Mensch. Wir wissen, er wurde mal Boanerges genannt, Donnersohn. Als er aufbraust und sagte, Herr Jesus, soll ich die alle vernichten und umbringen und ich kämpfe dich. Nein, sagt der Jesus, das brauchst du nicht. Und hier sehen wir einen ganz, ganz bescheidenen Mann am Ende seines Lebens, der um des Willen, um Gottes Willens und um das Zeugnis Jesu Willen Nachteile hat. Und aber an die Gemeinde schreibt. Und das heißt hier, er ist vom Geist ergriffen und es ist was passiert mit ihm. Er war mit Mal durch den Geist in einer anderen Welt. Früher konnten die Leute das gar nicht begreifen und fassen. Da sind die zu Fuß gegangen oder gelaufen. Manche, die konnten sich ein Pferd leisten oder ein Kamel, aber es ging langsam. Heute ist es ganz anders. Gestern um diese Zeit war ich noch in der Schweiz oder vor anderthalb Stunden habe ich mich an den Frühstückstisch gesetzt, ganz ruhig und gemütlich. Jetzt bin ich hier. Dann denke ich manchmal so an meinen Vater, der sagt, 4. Oktober 1941 ist er Soldat geworden. Und dann ist er so vom, ich sage jetzt mal, relativ ruhigen Kasernenhof geflogen worden in den Kessel von Demjansk. Und da ging das ganz schön heiß her. Manchmal erleben wir das. Wir sind rausgerissen in eine ganz andere Situation innerhalb von wenigen Minuten oder Stunden oder von einem Tag auf den anderen. Ganz andere Situation. Aber hier ist es so, dass jemand herausgenommen wird vom Geist, vom Heiligen Geist, rausgenommen aus dem schnöden Alltag, den einsamen Alltag der Verbannung auf Patmos, hinein in die Gegenwart Jesu Christi. Vom Geist ergriffen. Mit Mal ist alles andere zweitrangig, dass er in der Verbannung war auf Patmos und dass er da nur ganz schlichtes Essen bekommen hat und dass er Mühe hatte, satt zu werden, hinein in die Gegenwart des Herrn Jesus. Und das möchte er sagen. Er möchte sagen, nicht ich bin Johannes, hört her, was ich zu sagen habe, sondern wisst ihr, ich schreibe euch etwas von Jesus Christus, eine besondere Offenbarung. Und deshalb fängt er ganz anders an als alle anderen. Er sagt, dies ist die Offenbarung Jesu Christi. Das ist an erster Stelle. An erster Stelle ist Jesus Christus. Dies ist die Offenbarung Jesu Christi. Und in dem Buch, was so eingeleitet wird, da geht es meines Erachtens um einige Fragen. Es geht, ja, es wird viel berichtet aus der Zukunft. Und einige meinen, man kann so Punkt für Punkt und dann kommt das und dann kommt das und dann kommt das. Ich glaube, es geht vielmehr darum, wer ist Jesus Christus? Es geht um Jesus Christus. Es ist die Offenbarung Jesu. Es geht um die Person Jesu Christi. Es geht um Jesus Christus. Wer ist Jesus Christus? Darum geht es in diesem Buch. Und es geht auch darum, wie wichtig das Tun Jesu Christi für uns ist. Wie wichtig ist das, was der Jesus getan hat in seinem Leben auf der Erde hier, für mich persönlich. Darum geht das. Und es geht nebenbei auch darum, wie wichtig es ist, dass wir an dem Herrn Jesus bleiben. Darum geht das. Es geht um Jesus Christus in dieser Offenbarung. In zweiter Linie erzählt der Jesus auch oder wird uns berichtet, was in der Zukunft sein wird. Aber es geht darum, wer ist Jesus Christus? Die Offenbarung Jesu Christi. Es geht um die Wichtigkeit seines Tuns für uns. Und es geht darum, wie wichtig es ist, an ihm zu bleiben, an diesem Jesus Christus, der so wichtig ist. Und ich möchte aus dem ersten Kapitel so jetzt ein paar Beschreibungen Jesu herausnehmen. Zum Beispiel fängt das an in Vers 5. Offenbarung 1, Vers 5. Von Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge, der Erstgeborene unter den Toten und Herr über die Könige der Erde. Ihm, der uns liebt und uns erlöst hat von unseren Sünden in seinem Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat vor Gott, seinem Vater, ihm sei die Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wer ist Jesus Christus? Jesus Christus ist der treue Zeuge. Das, was er im Himmel gesehen hat, das hat er hier auf Erden bezeugt und weitergegeben. So wie er den Vater erlebt hat im Himmel als Sohn Gottes, so beschreibt er ihn hier auf der Erde. Manchmal als den Weingärtner, manchmal als einen großen König und ihr kennt die vielen Gleichnisse, jemanden, der andere beschäftigt und so weiter. Also der Jesus ist der treue Zeuge, der bezeugt oder bezeugt hat, was im Himmel los ist, wie Gott ist. Er hat uns Gott näher gebracht, er hat uns Gott bezeugt. Und er ist der Erstgeborene von den Toten. Er ist auferstanden von den Toten. Aus dem Alten Testament kennen wir auch Leute, die wieder lebendig wurden, nachdem sie beispielsweise begraben wurden oder tot auf dem Bett lagen. Ja? So wie das Kind bei der Frau, bei der Sunamiterin. Und Elise hat es wieder auferweckt. Aber die sind nochmal gestorben. Die sind dann nochmal gestorben. Das war von kurzer Dauer. Aber der Jesus ist auferstanden und er lebt. Er ist auferstanden und aufgefahren in den Himmel. Der stirbt nicht mehr. Er ist der Lebendige. Und er ist der Erstgeborene von den Toten. Genauso wie der Jesus auferstanden ist, werden wir auch Leben haben und bei Gott sein in Ewigkeit, beziehungsweise eine ewige Existenz. Wo? Das bestimmen wir dann. Er ist der Erstgeborene der Toten. Er ist der Herr über Könige. Im Buch Daniel bekommen wir einen kleinen Eindruck, wie das so ist mit den Königen. Die Könige, die sind von Gottes Gnaden. Und wenn Gott sagt, jetzt ist Schluss, bis hierher und nicht weiter, dann geht's bis dahin und nicht weiter. Und dann gibt es einen Nebukadnezar, der lebt wie ein Tier. Die Haare ganz wuschelig und der frisst Gras und die Fingernägel und Fußnägel, die ungeschnitten und wie ein wildes Tier. Und wenn Gott will, dann bekommt er wieder den Verstand. Der Herr Jesus ist Herr über die Könige. Und bei Pilatus war seine Zeit gekommen. Aber an anderer Stelle, da wollten die Menschen ihn umbringen und er geht einfach so zwischen den Menschen durch. Er ist Herr über Könige. Er ist absolut souverän. Er ist absolut souverän. Und wer sich ihm in den Weg stellt, ja, der wird aus dem Weg geräumt. Ist so. Dann ist irgendwann die Zeit vorbei. Dann ist die Zeit vorbei. Auch davon, ja, das ist auch ein Stück deutsche Geschichte, wenn wir die Juden den Augapfel Gottes angetastet haben, dann müssen wir damit leben, dann werden die Herrscher beiseite gesetzt. Und ganz wunderbar, er hat uns geliebt. Der Herr Jesus hat uns geliebt. Und das ist nicht so eine Affenliebe. Ja, wenn da ist eine Person und die kaum hebt sie den Arm, da bekommt sie, was sie möchte. Und dann wird dies da gegeben und das da gegeben und dann. Nein, so eine Affenliebe ist das nicht. Er hat uns geliebt mit seiner ganzen Existenz, um uns Gutes zu tun, um uns auf ein neues Level zu heben, um Gottes Kinder aus uns zu machen. Und dafür hat er mit seinem Leben bezahlt, aus Liebe. Der Jesus hat uns geliebt und hat uns erlöst. Weil er bezahlt hat mit seinem Blut, sind wir erlöst. Er hat bezahlt mit seinem Blut und wir sind erlöst. Wir sind Gottes Kinder. Er hat uns erlöst. Er ist unser Erlöser. Und er macht aus uns Könige und Priester. Das wissen wir gar nicht so richtig einzuordnen. König, ja, gut. Priester, schon ein bisschen weniger. Er macht uns zu Königen und Priestern. Er macht das, weil er uns liebt. Und deshalb gebührt ihm die Ehre. Und das ist so ein kleiner Teil der Offenbarung Jesu Christi. Und es geht noch weiter. Vers 7, siehe, er kommt mit den Wolken. Und es werden ihn sehen alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben. Und es werden wehklagen um seinetwegen alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Der Jesus wird auch dargestellt als derjenige, der wiederkommt. Und er ist es, der durchbohrt wurde. Er ist angenagelt worden an den Händen und Füßen und die Seite ist durchstochen worden. Er ist durchbohrt worden um unsertwillen und er wird wiederkommen und alle werden ihn sehen. Das konnte man sich auch lange nicht vorstellen. Aber seit es Fernsehen gibt und jetzt noch viel mehr mit den Handys, kann man sich das alles vorstellen. Ja, die Erstklässler, wenn sie in die Schule gehen, dann bekommen die irgendein digitales Mittel. Manche kriegen schon Handy, aber manche nur die Uhr, ja, mit der sie dann anrufen können, beziehungsweise angerufen werden können. Aber es ist so, wenn eine Sache passiert, dann ist es technisch möglich, dass jeder das sieht. Das ist technisch möglich. Jeder kann das dann irgendwann sehen. Jeder kann das sehen, wenn der Jesus in den Wolken kommt. Der Jesus kommt wieder. Der Jesus kommt wieder und alle werden sehen, denjenigen, den sie durchbohrt und durchstochen haben. Jeder wird den Herrn Jesus sehen. Für jeden ist sein Kommen wichtig, entweder so oder so. Und dann berichtet der Johannes weiter, in Vers 9 stellt er sich vor, Vers 10 sagt er, ich wurde vom Geist ergriffen, am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine große Stimme wie von einer Posaune. Und Vers 12, und ich wandte mich um zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich 7 goldene Leuchter. Und mitten unter den Leuchtern einen, der war einem Menschensohn gleich, angetan mit einem langen Gewand und umgürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie der Schnee und seine Augen wie eine Feuerflamme. Und seine Füße wie Golderz, das im Ofen glüht. Und seine Stimme wie großes Wasserrauschen. Und hatte 7 Sterne in seiner rechten Hand. Und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint in ihrer Macht. Hier wird der Jesus nochmal beschrieben. Er ist einem Menschensohn gleich. Der Jesus war Gottes Sohn, aber als er auf die Erde kam, war er wie ein Mensch. Wie ein Mensch, klein, hilflos, nackt, hat geschrien, war genau, ja, wir waren bei unserer Enkelin, die ist 16 Monate, nicht fähig, sich zu artikulieren und wie ein Mensch. Und später Gefühle wie ein Mensch, Hunger, Durst, Traurigkeit, Fröhlichkeit, Liebe, wie ein Mensch erfunden. Man hätte nicht sagen können, wenn da alle Kinder in Nazareth standen zusammen, hätte man nicht sagen können, oh, da, das ist Jesus, das muss Gottes Sohn sein. Hat man nicht sagen können. Er war wie ein Mensch, wie alle anderen Kinder auch. Wie ein Mensch erfunden. Einem Menschensohn gleich. Es werden aber beschrieben, seine Augen, sie waren wie Feuerflammen. Ja, die Augen Gottes, die Augen des Herrn Jesu, zum einen wie Feuerflammen, sie leuchten alles aus, sie leuchten in unser Herz, sie leuchten unser Herz aus, was ist drin in unserem Herz, was für Gedanken kommen aus dem Herzen hervor. Seine Füße sind wie Golderz, ja, glänzend, fest. Es heißt im Epheserbrief, Paulus schreibt das, beschuht an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums. Genau, geistliche Waffenrüstung. Und der Jesus hatte auch feste Füße und ist gelaufen überall hin. Und seine Stimme war wie Donnerrauschen. Eigentlich kaum zu überhören. Kaum zu überhören, was der Jesus sagt, von seiner Liebe zu uns. Und wir sehen einen dem Menschensohn gleich, aber doch ganz außergewöhnlich. Augen, Füße, Stimme. Und aus seinem Mund kommt ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Wir kennen aus dem Evangelium die Reden des Herrn Jesus, wie er urteilt, wie er auch gerade den Pharisäern vor Augen führt, was sie für Leute sind. Aus welcher Macht heraus tust du das oder aus welcher Vollmacht, genau. Und dann fragt der Jesus sie, ich würde euch auch etwas fragen. Die Taufe oder Johannes, war sie vom Himmel oder hat er sich das ausgedacht mit der Taufe? Und das war messerscharf die Antwort auf ihre eigene Frage. Und sie sagen, nein, ich beantworte das nicht. Dann sagt der Jesus, ich beantworte das auch nicht. Sie selber müssen sich das beantworten. Woher war die Taufe des Johannes? War sie von Gott oder Menschen? Und wenn ihr sagt, sie war von Gott, dann überlegt mal, woher ich meine Vollmacht habe. Und wenn ihr sagt, das war von Menschen, ja, dann ist das ja auch klar für euch, dass ich auch nur ein Mensch bin und nicht in Gottes Auftrag hier bin oder nicht. Also der Jesus hat das Wort Gottes weitergesagt und hat genau den Menschen gezeigt, wo sie stehen. Er hat ihnen genau gezeigt, wo sie stehen. Und er hat sie genau aufgefordert, selbst zu handeln, aus ihrem Wissen Handlung abzuleiten. Und zweischneidig heißt immer, also Messer haben in jedem Fall eine Schneide und die andere Seite ist manchmal stumpf. Ein zweischneidiges Schwert ist an beiden Seiten scharf. Ich richte eine im Kampf, eine Schneide auf den Gegner, aber die andere zeigt auf mich. Und viele, ich kann mir sehr wohl vorstellen, dass viele Soldaten sich auch mal verletzt haben, wenn sie mit dem Schwert gearbeitet haben. Aber der Jesus hat ein zweischneidiges Schwert und die Schneide, die auf ihn selber zeigt, die verletzt ihn nicht, weil er mit Gott im Einklang ist, weil er keine Sünde hat. Der Jesus kann mit diesem zweischneidigen Schwert zur einen und anderen Seite schneiden. In alle Richtungen kann er schneiden und er schneidet messerscharf. Er ist das Wort Gottes, wie wir in Johannes 1 sehen. Und sein Angesicht ist wie die Sonne. Die Sonne ist so lebenswichtig. Ohne die Sonne gibt es keine Photosynthese. Jetzt gerade ist das so, die Blätter färben sich und die fallen dann auch bald ab, das Herbstlaub, und dann müssen wir wieder in den Garten und müssen fegen oder aktiv werden. Aber wir brauchen die Zeit, wo die Sonne stark scheint und wo die Blätter Photosynthese betreiben, wo der Kohlrabi wächst und Weizen und Kartoffeln und all die schönen Sachen, die wir brauchen. Die wir selber brauchen und die wir brauchen, um unsere Tiere zu füttern. Die Sonne ist so lebenswichtig. Der Jesus hat ein Angesicht wie die Sonne und sie, oder das zeugt davon, dass der Jesus Leben hat, Leben in sich und Leben spendet. Johannes beschreibt jetzt sich und seine Reaktion und er sagt: Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Wenn wir den Herrn Jesus sehen in seiner Heiligkeit, in seiner Macht, dann erkennen wir, wie wenig wir ausrichten können, wie gering wir sind. Wir sind wie Ameisen und noch viel kleiner. Wir können nichts. Und er fiel wie tot zu seinen Füßen. Und jetzt kommt die dritte Offenbarung des Herrn Jesus. Und es steht, und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige, und ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Zunächst steht da, und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht. Das ist ja fast wie ein Text aus den Evangelien, oder? Wir haben gesungen von der blutflüssigen Frau, die den Saum des Kleides anfasste. Durch die Berührung des Herrn Jesus sind viele Menschen geheilt worden. Und Johannes fällt wie tot hin und die Hand des Herrn Jesus, die heilende und stärkende Hand des Herrn Jesus berührt ihn. Und dann sagt er: Fürchte dich nicht. Wie oft hat er das zu Menschen gesagt? In dieser Begebenheit auch, als der Jesus, Lukas 8 steht das, unterwegs war zu der Tochter des Jairus, durch eine Berührung seines Kleides ist die Frau heil geworden, die blutflüssige Frau. Und dann hat der Jesus am Bett die tote Tochter berührt, des Synagogenvorstehers, des Jairus, hat die Hand berührt und nahm sie bei der Hand und das Leben kehrte zurück. Das ist der Herr Jesus. Er geht auf uns zu, nimmt uns an der Hand, berührt uns, sagt: Fürchte dich nicht, und stärkt uns und belebt uns neu. Das ist Jesus Christus. Das ist Jesus Christus. Und dann sagt er: Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Fürchtet euch nicht vor dem Sturmbrausen, wenn ihr im Schiff seid, auf dem See Genezareth. Fürchtet euch nicht, ich bin doch bei euch. Fürchtet euch nicht, ich bin da. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der Herr Jesus war dem Johannes ganz nah. Und genauso wie er dem Johannes auf Patmos nah war und sich ihm offenbart hat, ist er uns auch ganz nah. Er ist uns auch ganz nah. Das Traurige ist leider nur, dass wir seine Nähe oft nur suchen, wenn wir große Probleme haben. Das ist das Traurige, Aber der Jesus ist immer da, ist immer nah. Wir können immer seine Kraft anzapfen. Wir können immer mit ihm reden. Ja, eine Zeit ging es mir so, immer wenn ich geduscht habe, habe ich gedacht, meine Güte, wie schön ist das, dass du duschen kannst. Wie viele Leute können nicht duschen. Wie gut lässt du es mir gehen. Wie gut, dass ich das so machen kann. Danke, Jesus, dass ich duschen kann. Tolle Sache. Jederzeit können wir mit dem Herrn Jesus reden. Er ist lebendig und er ist bei uns. Er ist uns nah und er ist lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er ist für uns immer erreichbar von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und er hat die Schlüssel des Todes und der Hölle. Und er kann aufschließen, damit Menschen raus können und befreit werden vom Tod und dem ewigen Tod der Hölle. Und er kann aber auch zuschließen. Das sind so, jetzt haben wir so drei Beschreibungen von Johannes, die Johannes uns gibt im ersten Kapitel der Offenbarung, die den Herrn Jesus darstellen, die den Herrn Jesus so offenbaren, wie er ist. Ja, der Herr Jesus ist Mensch geworden, er hat Gewalt auf Erden über Könige und alles muss an ihm vorbei, was hier passiert. Und er erzählt uns auch, was er für uns getan hat. Er hat uns geliebt bis in den Tod. Und er ist aus den Toten auferstanden. Und wir dürfen uns immer wieder zu ihm wenden mit all dem, was uns bedrückt, was wir an Problemen mitbringen. Und das ist so unendlich kostbar und das ist so unendlich wichtig für uns. Wir haben einen Felsen, das ist der Herr Jesus. Und der ist unbeweglich. Und da dürfen wir dran festhalten. Das ist wichtig für uns. Ja, jetzt steht hier auf dem Zettel Gebetsgemeinschaft. Dann lade ich ein zu einer Gebetsgemeinschaft und ich schließe dann ab.